Willkommen beim Pflegepapst, der Podcast für die Pflege der Zukunft. Von und mit Marvin Schell. Anders sein, nicht besser machen. Wir räumen auf mit den großen Irrtümern in der Pflegelandschaft Deutschland und reden über den Ist-Zustand, Missstände und konkrete Lösungen.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Pflegepapst-Podcast. Zentrales Thema dieser Folge wird nicht die Altenhilfe sein, aber das Gesundheitswesen natürlich, Fokus aber Krankenhaus. Und spannend ist immer, wenn man Krankenhaus sagt, an was denkt man dann eigentlich? Ich persönlich denke häufig, also manche Menschen sagen, Mensch, da ist Leben entstanden, andere sagen, da hatte ich eine andere Begegnung, manche sagen, froh, dass ich wieder raus bin. Aber ich habe immer so ein Tablett vor Augen mit irgendwie einem unansehnlichen Essen und irgendwie abgehetzten Krankenschwestern, ja selbst Krankenpfleger, und kann mir vorstellen, wie sich das auch eben über die Jahre entwickelt hat. Das, was aber sich ja auch in der Altenhilfe aufdrängt und generell im Gesundheitswesen, das Thema Digitalisierung und vor allen Dingen bei immer steigenderen Kosten und immer arbeitsdichteren und intensiveren Prozessen, immer die Frage nach, wie man eigentlich etwas löst. Es kommen Pflegepersonal, Untergrenzen, Obergrenzen, das wird auch schon wieder wirtschaftlich ausgeschlachtet. Es sollen alles halt eben ja keine wissensaufbereitenden Themen sein, nur schon mal eine kleine Einleitung machen, weil wir es heute mit Miriam Gohlis zu tun haben, die mit mir sich darüber unterhalten wird, wie wir uns im Krankenhaus eigentlich transformieren können und was das eigentlich für die Zukunft bedeutet. Ich begrüße dich sehr herzlich. Vielen Dank, dass du da bist. Hi Miriam.
Hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Freut mich sehr, dass du auch die Zeit nimmst dafür. Und wir sind auch ganz gespannt, erstmal zu wissen, wer du bist. Stell dich doch gerne mal vor und dann starten wir.
Ja, super gerne. Ja, wie du schon sagtest, ich bin die Miriam Gohlis, bin 31 Jahre alt. Wer bin ich eigentlich? Ja, vielleicht macht es Sinn, so ein bisschen weiter zurück zu starten, wie ich auch in das Umfeld, in dem ich mich gerade bewege, gekommen bin. Genau, viele meinen immer, ich komme aus dem Gesundheitswesen, aber da komme ich gar nicht her. Ich bewege mich nur und bin da ja eigentlich reingestolpert und bewege mich da einfach sehr extrem und auch fokussiert im Netzwerk. Mein Hintergrund ist eigentlich ein betriebswirtschaftlicher Hintergrund. Also ich komme aus Bielefeld, bin auch in NRW geblieben, habe in Paderborn und in Bochum, also in Ostwestfalen und im Ruhrgebiet studiert und mein BWL-Master gemacht, ganz klassisch. Ja. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, ich will ein bisschen was Neues probieren und bin in Bielefeld, da wo ich herkomme, auf die Founders Foundation gestoßen. Das ist ein Accelerator, ein Startup-Accelerator, also ein Inkubator, wo Unternehmensideen gegründet und auch weiter gefördert werden. Und da habe ich so eine Startup-School mitgemacht. Und in dieser Startup-School lernte man eben, wie man spannende Ideen in einer vielleicht auch komplett fremden Branche auf- und ausbaut. Und meine Idee damals war, mit der Hilfe von vielen, vielen anderen weiteren, den Gesundheitsmarkt zu revolutionieren. Das dachte ich in meiner Naivität als, ich weiß gar nicht, 25-Jährige oder 24-Jährige Studentin, dass ich da einfach reinhüpfen kann und den Gesundheitsmarkt verändern kann, ohne zu wissen, was da eigentlich los ist und diesen ganzen Regelkreis zu verstehen. Und ich habe diese Idee, da ging es um KI im Abrechnungswesen, also gerade das Abrechnungswesen im Gesundheitswesen auch nochmal ein besonderes. Habe ich versucht zu verstehen und habe mich da einfach reingefuchst, mit allen möglichen Stakeholdern gesprochen, teilweise auch hospitiert in einem Klinikum, um das Abrechnungswesen im Medizincontrolling zu verstehen. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich sagte, ja, das habe ich jetzt verstanden, dachte ich. Okay. Und wollte dann diese Idee gründen. Und dann habe ich an der Uni Paderborn angefangen zu promovieren, Entrepreneurship, also Unternehmensgründung, was ja auch ein bisschen in diese Ideenfindung reingegangen ist. Aber war relativ schnell gemerkt, nee, also Promotion, das habe ich zwar bei meinem damaligen Freund 5 Jahre lang begleitet, ist auch super, das zu machen, sicherlich für Leute, die gern promovieren, aber ich muss eigentlich ran irgendwie an die Praxis, das hat mir viel, viel mehr Spaß gemacht. Und wollte dann diese Idee, die ich in diesem Accelerator hatte, mit einem Data Science Lehrstuhl von der Uni Paderborn und einem Marktteilnehmer aus dem Gesundheitssystem gerne gründen. Warum? Weil ich da schon verstanden habe, shit, ich komme gar nicht so weit alleine, sondern ich brauche wirklich jemanden, der an den Kliniken rankommt, weil selbst wenn ich jetzt mit 20 Klinikgeschäftsführern gesprochen habe, komme ich noch längst nicht an die Klinikdaten heran, die damals mal schon damals mein Gold waren, um irgendwas zu tun. Tja, und so bin ich in meiner jungen Naivität da auch noch rangegangen an den Markt, nach Playern gesucht, die schon drin sind, und bin an die Unity geraten. Und die Unity AG, auch mein jetziger Arbeitgeber, ist eine Managementberatung, die sich nicht nur im Gesundheitswesen, aber eben auch seit 15 Jahren im Gesundheitswesen bewegt und hauptsächlich die Transformation, die digitale Transformation und Innovation in die Kliniklandschaft bringt, und zwar für den gesamten Dachraum. Und ja, die waren damals mit die einzigen, außer einem Konkurrent am Markt, die sich irgendwie mit meiner Idee beschäftigt haben. Und ich fand es total cool und bin dann mit meinem heutigen Kollegen ins Gespräch gegangen, und der hat direkt gesagt: Frau Wohlis, cool, was Sie da machen. Wollen Sie das nicht gemeinsam mit uns machen? Und das war für mich eine super Chance, um da zu starten. Ja, irgendwann hat dann Corona eingeschlagen und dann hieß es irgendwie: Willst du das Baby weitermachen oder nicht? Also all in or nothing eigentlich. Und es war dann auch für ein Unternehmen mit einer hohen Unsicherheit, natürlich mit Corona und Umsätze gehen zurück und so weiter, herausfordernd, dann gerade so eine Startup-Idee noch zu finanzieren und zu fördern. Und dann haben wir uns einheitlich dafür entschieden, dass wir das Baby gehen lassen. Was für mich aber total die Chance war, weil ich super viele Klinikprojekte in der Digitalisierung auch mit begleiten konnte. Heißt, ich bin in die Prozesse gegangen, stand im OP bei Gefäßchirurgen, Unfallchirurgen und allen möglichen, und durfte da sehr intensiv in die Prozesse gehen, die mich total geprägt haben in meinem Wissensstand bezüglich Krankenhäusern von innen heraus. Und das hat mich einige Jahre so begeistert, dass ich dann irgendwann gesagt habe: Beratung hin oder her, man kann viele Branchen und vieles Interessante erleben, aber ich möchte jetzt nur noch Krankenhaus machen. Und kurz nachdem ich das gesagt habe, kam das Krankenhaus-Zukunftsgesetz plötzlich raus. Ja, also das ist eine Initiative oder ein Gesetz von dem Jens Spahn noch gewesen, wo Kliniken jetzt mit viel, viel Geld gefördert werden und verpflichtet werden, auch zu digitalisieren. Und das war für uns natürlich sowas, so ein Segen, weil wir gesagt haben: Endlich kommt das Mindset auch in der Politik an, dass da was passieren muss und digitalisiert werden muss. Der heiße Scheiß, den wir in der Industrie vor 15 Jahren gemacht haben, kommt jetzt endlich mal in die Kliniklandschaft an. Und es war für uns toll, weil wir konnten uns darauf fokussieren und dann haben dann gesagt: So, ihr nehmt jetzt dieses Geld in die Hand und ihr bildet euch jetzt eure Zukunft damit, liebe Kliniken, und wir unterstützen euch gerne dabei. Und seitdem arbeite ich vermehrt mit dem Klinikmanagement auch zusammen, weil es viel um Strategie geht. Es geht viel um Zukunft. Es geht auch viel um Operationalisierung. Also nicht nur über die Zukunft reden, sondern wie setze ich das Ganze auch um mit einer Riesenmannschaft, die da plötzlich für verantwortlich ist, was wir die letzten 30 Jahre nicht gemacht haben. Und da ist das Thema Pflege beziehungsweise auch Pflegepersonal natürlich eine ganz, ganz große Stakeholdergruppe, die von uns mit bespielt wird und mit der wir zusammenarbeiten.
Mein lieber Scholli, also ich habe auf jeden Fall jetzt ordentlich mitgeschrieben. Wir dröseln das jetzt alles einmal von oben nach unten auf. Am prägnantesten war auf jeden Fall: Passt zum Pflegepapst natürlich total, Gesundheitsmarkt revolutionieren. Daran glaube ich immer noch, dass wir das machen müssen. Auch so wie du bin ich mir bewusst, dass das eben gar nicht so einfach ist. Aber du hast auch eben vorhin so ein paar Filetstücke hingestellt, wie man dann doch irgendwo zu einem Hebel kommt, an dem man halt irgendwie anfangen kann. Das war zum Schluss vor allem auch eben sehr deutlich, dass plötzlich halt eben Geld da ist, Strategieberatung und Ansätzen. Kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Miriam, dein Pflegebedürftigkeitslevel in irgendwann einer Zeit, was kommen wird, wenn du jetzt daran denkst, an den Lebensabend, was fällt dir ein, wenn du ans Gesundheitswesen denkst, als Teil unserer Gesellschaft, worauf stellst du dich ein, was wird dir erfahren? Lass das Revolutionäre weg. Was ist jetzt dein Bedürfnis und dein Gefühl?
Also ich, wenn ich die Frage richtig verstehe, mein heutiges Bedürfnis, das ich für mich in der Zukunft wünsche. Also in meinem.
Ja, und vor allem, wie du jetzt auf den Gesundheitsmarkt blickst. Also wenn man das, kannst du auch gerne kombinieren.
Okay. Ja, also ich wünsche mir, dass eben ganzheitlich gedacht wird. Und wir haben hier auch den Fokus Pflege, aber im Endeffekt ist Transformation ja genau das, was, und zwar nicht nur digitale Transformation, sondern grundsätzlich Veränderungsprozesse, das, was zum einen uns alle immer irgendwann trifft, denn die Gesellschaft verändert sich, die Technologie verändert sich, und zwar rasant, insbesondere in den letzten Jahren. rund um KI und ja, politische Einströme, die natürlich jetzt auch nachziehen müssen. Aber das Ganze, was in der Technologie passiert, tangiert uns jetzt immer mehr auch und wird uns auch wenn wir im Gesundheitssektor unterwegs sind und alles ein bisschen hinten dran ist, in Zukunft intensiv in unserer Arbeit verändern. Das heißt, Veränderungsprozesse oder Transformationsprozesse wünsche ich mir, dass wir das ganzheitlich und integriert betrachten. Ja, also die Pflege als ein sehr relevanter Stakeholder muss aus meiner Sicht betrachtet werden in einer ganzheitlichen Darstellung. Ja, weil erst dann gelingt die Veränderung, der wir heute und auch in Zukunft immer wieder ausgesetzt sind. Und da gibt es selbstverständlich unterschiedlichste Ausprägungen, aber auf die können wir ja in den Dimensionen auch noch ein bisschen intensiver eingehen. Also ganzheitliches Denken ist so ein bisschen mein...
Finde ich total gut, weil eben das fehlt natürlich total, ist auch eben die Lösung für die Problemstellung. Aber jetzt, wenn du jetzt auf den Gesundheitsmarkt blickst, was nimmst du wahr?
Ja, also ich nehme eine ganz krasse Veränderung war. Also ich habe ja das Beispiel, bevor ich mich committed habe, in den Gesundheitsmarkt reinzugehen, wo ich wirklich als vielleicht noch naive Studentin gedacht habe, wir revolutionieren jetzt. Wenn ich heute naive Studentin wäre, manchmal denke ich das immer noch, aber ich heute nochmal die gleiche Miriam wäre von damals, dann glaube ich, hätte ich heute bessere Chancen.
Wobei?
Beim Revolutionieren.
Okay.
Weil damals dachte ich das ja und ich bin schnell an meine Grenzen gekommen. Ich glaube, heute haben wir bessere Chancen, weil ein gewisser Aufschwung, nicht nur politisch, sondern auch technologisch und auch vom Mindset, und das ist ja das, was immer ganz zum Schluss erst ankommt, ein Mindset angekommen ist bei den relevanten Playern am Markt, bei den relevanten Personen auch am Markt. Ich rede nicht nur von Organisationen, sondern auch von Personen, weil die machen am Ende Organisationen, um wirklich Veränderung für uns alle beizurufen.
Kann ich unterstreichen, das ist jetzt gerade irgendwie, wenn man sagt jetzt gerade irgendwie, aber von wann bis wann, aber zumindest ist auf jeden Fall diese krasse Veränderung da, dass Menschen mehr Bewusstsein haben, wie du sagst, dass irgendwas verändert werden muss, alle arbeiten an dieser Sache, das passt in dein Berufsfeld natürlich gut rein, da kommen immer mehr Menschen, wo ein Match entsteht und zum damaligen Zeitpunkt, kann ich mich auch gut erinnern, wenn man mal so zurückdenkt, da gab es das Problem ja eigentlich schon, aber noch nicht in den Köpfen auf jeden Fall. Da waren dann irgendwelche anderen Sorgen, wie das im Gesundheitswesen immer so ist. Auf jeden Fall. Wenn wir weiterhin die Power beibehalten, ja, das wäre mir lieb, auf jeden Fall den Gesundheitsmarkt zu revolutionieren und trotzdem halt mal eben so ein bisschen so die Begriffe, du hast KI gesagt, du hast Data Science gesagt. Wenn wir mal vorne anfangen, ein Krankenhaus zu transformieren, aktueller Stand ist ja, es gibt Klinikverbünde, entweder ist es evangelisch und katholisch, die fusionieren, es gibt die kuriosesten Dinge, wo man sagt, plötzlich gibt es noch eine Holding, dann kommt noch mal mehrere Städte, die plötzlich ein Verbund sind, weil alle natürlich halt irgendwie, ja, ihre Betriebswirtschaft ein bisschen subsumieren und irgendwie zusammenkommen, um es irgendwie hinzubekommen. Eine Statistik sagt ja, 2030 gibt es 20%, vielleicht auch 30% weniger Krankenhäuser. Jetzt hat man noch das Thema andere Länder. Vielleicht kannst du da mal Bezug zu nehmen, wie blicken wir eigentlich auf die deutsche Krankenhauslandschaft? Weil, sag mal, Waldklinik Münstereifel so ungefähr, sowas wird es vielleicht nicht mehr geben irgendwie. Können wir denn trotzdem noch versorgt werden, wenn du hier anfängst, das Gesundheitswesen zu verändern?
Ja, also grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, dass das Gesundheitswesen mit dieser Veränderung und dieser fast Revolution, die wir da gerade erleben, ja, natürlich auch strukturell sich ändern wird. Also eines der Top-Themen, die ich eigentlich schon letztes Jahr gesehen habe, die jetzt aber ab dem 01.01.2024 so richtig losgeht, ist das Thema Krankenhausreform.
Oder natürliche Selektion.
Ne? Natürliche Selektion, genau. Ich meine, die Bertelsmann-Studie von, weiß nicht, von vor eh und je hatte damals schon gesagt, wir benötigen eigentlich viel, 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 viel weniger. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, Krankenhäuser, als wir sie eigentlich haben. Und was sehen wir heute medial in den Nachrichten? Jeden Tag kriege ich eigentlich irgendeine LinkedIn-Nachricht oder irgendeine andere Nachricht beim Ärzteblatt oder sonst wo.
Nächste Krankenhaus.
Genau, draufsteht, dass das nächste Krankenhaus Insolvenz angemeldet hat. Oder, und das ist natürlich auch im Sinne der Strategieausrichtung, verstanden hat, wir müssen nicht mehr im Silo denken, und das führt wieder zu meinem ganzheitlichen Denken, das ich gerade eben schon innerhalb des Krankenhauses adressiert habe. Wir können auch mal übergreifend denken, also auch krankenhausübergreifend im Sinne einer intersektoralen Versorgung.
Definitiv.
Im Sinne eines Kooperationsmodells, ja, also nicht immer nur in Konkurrenz zu denken, sondern diesen Netzwerkgedanken auch dahinter haben. Und ich denke, das ist noch nicht angekommen, denn das ist jetzt so dieser Strang Ambulantisierung, Medizinstrategie, wir müssen unsere Leistungen neu ausrichten und auch neu denken. Also der Lauterbach, der plant da einige Vorhaben, die auch einige Kliniken das, ja, ich will nicht sagen Genick brechen wird, aber zumindest zum Umdenken zwingen wird oder zwingt, kann man ja jetzt schon sagen heute.
Ja, richtig.
Deswegen auch da neues Mindset wieder, Veränderung passiert wieder, nämlich jetzt gemeinsam zu denken und nicht nur allein im Silo.
Spannend auch, dass eben die Krankenhäuser diese starke Veränderung halt eben spüren. Also bei vielen Kongressen ist nämlich unterrepräsentiert halt eben die Altenhilfe. Kannst du da mal Bezug zu nehmen eigentlich, warum eigentlich die medizinische Versorgung, also Krankenhausversorgung, halt irgendwie größere strukturelle, gesetzliche Veränderungen erfährt, meines Erachtens nach nicht unbedingt in die richtige Richtung, das kann man diskutieren, aber zumindest eine Veränderung, wo krasse Maßnahmen einfach passieren, die eben Marktbereinigung vornehmen. Und in der Altenhilfe, da spricht man darüber, wie man so kleine digitale Tools einführt, wie man so ein bisschen irgendwie mit neuer Personalbemessung andere Leistungslevel und Niveaus hinbekommt. Aber eigentlich haben wir auch da viele Fragen zu über würdevolles Altern, 80 Bettenburgen, Leute reinpressen, Krankenhäuser immer weniger, Liegezeiten. Also warum gibt es da zwei Welten in dem Miteinander ganzheitlich, wenn man es ganzheitlich betrachtet, zu sagen, in der einen Stelle wird es halt eben medizinisch versorgt, in der anderen wird es halt wesentlich schwerer pflegerisch besorgt oder versorgt. Und beides ist ja gleich auf. Ich brauche ja beide Bereiche tatsächlich, nur ist die Krankenhaus, der Schwung meines Erachtens nach, krasser, größer als das, was wir in der Altenhilfe erfahren.
Ja, also ich finde das durchaus erschreckend, wenn du das so erzählst. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich gar nicht so tief in der Altenpflege. Nichtsdestotrotz kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da mehrere Ströme gibt, die der Grund dafür sind. Also zum einen kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch einen finanziellen Hintergrund hat. Da spielt natürlich viel Geld. Also da ist natürlich viel Geld hinter, wenn wir da über Krankenhausstrukturen denken. Über das gesamte System, allein politisch und auch versorgungstechnisch betrachtet. Ja. Zum anderen ist da auch wieder, da kann ich nur weiter predigen, der Silo-Gedanke eines solchen Klinikums hinter. Also was jetzt teilweise schon passiert ist, dass das Klinikum nicht mehr denkt von der Patient kommt und der Patient geht, also ins Klinikum und raus aus dem Klinikum. Was jetzt schon passiert, was ich einen schönen Umschwung finde, ist, dass das Klinikum auch schon bei dem beim niedergelassenen Arzt anfängt und denkt, darüber nachzudenken, was passiert dort eigentlich, wie kriege ich die Daten von dort beispielsweise auch in mein Klinikum transportiert und wie geht das dann auch weiter. Na, aber trotzdem hat man hier immer, wenn man sich diese Patient Journey, nenne ich es jetzt einfach mal, also die Reise des Patienten, seiner Krankheitsreise oder seiner Gesundheitsreise, je nachdem, wie man es heute und zukünftig auch ausrichtet.
Dann bleiben wir positiv.
Aber heute wird es leider noch immer als Krankeneinrichtung betrachtet. Ja, also das Klinikum zieht, glaube ich, dieser Patienten-Journey sehr kurz. Und zwar immer nur dann, wenn der Patient krank ist oder irgendwie einen Bedarf hat.
Akut, genau.
Und dann sind wir reaktiv und nicht proaktiv.
Richtig. Und hin geht es ja gerade auch schon in Richtung Prävention. Und wenn man Prävention aber noch länger denkt und auch die Patienten-Journey eigentlich von der Geburt bis zum Tod betrachtet, ja, oder darüber hinaus wissen wir wahrscheinlich nicht, aber von der Geburt bis zum Tod, sagen wir mal, das Leben eines Patienten betrachtet, dann durchbrechen wir hier auch wieder ein weiteres Silo, also einen weiteren Strang, wie wir uns das Ganze vorstellen und sehen den Patient nämlich als Ganzes.
Und dafür ist das finde ich total gut, weil die nächste Frage, die sich halt eben anstellt, und da stehen wir nämlich gerade, ist eben der Ansatz, wie im Krankenhaus digitalisiert wird. Du reitest die ganze Zeit eben auf Daten rum, dass man eben sagt, schon wegen bei dieser Patient Journey, also wo fängt es an und wo hört es auf, werden permanent halt eben Daten sichtbar, die vor allen Dingen in einer, keine Ahnung, medizinischen Auswertung nachher vielleicht wichtig sind. Und in der Altenhilfe sind vielleicht halt eben, fängt man an einem ganz anderen Punkt an, nämlich viel weiter hinten am Ende des Lebens, in Anführungsstrichen, aber trotzdem wäre von der Revolution her ausgedacht, ist schon wichtig, dass ein Altenheim ein Teil der gesellschaftlichen Struktur ist. Da geht man ja immer nur hin, wenn man muss. Man meidet das sonst als Ort, aber in vielen Altenheimen kann man oder Seniorenanrichtungen oder Angeboten für Menschen mit Pflegebedürftigkeit, da kann man lecker essen, da gibt es auch schon tolle Sachen, da gibt es Begegnungen, gibt es hier Soziales, es gibt genügend Kooperationen. Wir haben genügend junge Menschen, weil wir auch große Probleme haben, Personal zu finden, wo man Verknüpfungsstellen findet, die alle halt eben nicht unbedingt datenbasiert sind, sondern die andere Kommunikationswege brauchen. Deswegen gibt es, glaube ich, diese beiden krassen Unterschiede. Einmal wegen der Journey an sich, also wo beginnt die Reise, und zum anderen halt eben der Hebel, weil es wahrscheinlich auch eben wirtschaftlich ist. Siehst du denn bei diesem ganzen Datenthema eher Vorteil, also klar Vor- und Nachteil, aber wo würdest du dich eher einordnen? Ist das Thema Daten fürs Krankenhaus das Mittel und das Thema der Zukunft, die halt permanent auswerten zu können, oder müssen wir auch uns irgendwie ein bisschen in Acht nehmen?
Also natürlich gibt es gewisse Regulatorien, die ja da auch politisch jetzt schon sehr viel besprochen werden, worauf man beim Datentransparenz, Datenverfügbarkeit achten muss. Da ist ja jetzt auch dieses berüchtigte Gesetz gerade rausgekommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Daten nicht nur Gold sind, das ist ja so ein bisschen das, was man immer schon hört, Daten gleich Gold, Daten ist das neue Gold, sondern Daten auch langfristig Leben retten können. Also wenn wir das langfristig betrachten und auch betrachten, wie Daten heute schon genutzt werden können, um Prävention zu betreiben, aber eben auch möglicherweise in der Altenpflege die bestmöglichste Versorgung herzustellen, ja, durch diese Daten. Heißt, die Wearables, ich heute trage und dann vielleicht in, keine Ahnung, x Jahren, 40 Jahren irgendwem zur Verfügung stellen kann, was ich heute alles Bestandtaten gemacht habe. Oder die Daten, die aus dem Klinikum dann einfließen, die Auswertungen, die die Altenpflege dann machen kann, um mir das beste Setting zur Verfügung zu stellen, ist hilfreich.
Perfekt. Und wenn man aus der Altenhilfe oder aus den Pflegeeinrichtungen herausblickt, es wäre halt eben eine Arbeitsentspannung. Man sagt nicht mehr Entlastung, man hat Arbeitsentspannung auf jeden Fall. Es klingt positiver und man kann es halt eben nicht entlasten. Man kann es halt nur entspannen durch digitalen Einsatz. Aber stell mal vor, man würde halt eben, so wie du gerade sagtest, die Daten, die das Krankenhaus auf dem Weg zur bestmöglichen Versorgung, am besten präventiv nutzt, dann auch eben zur Verfügung stellen, wenn man plötzlich sagt, schon wegen Oma, Opa, 85 Jahre alt und jetzt kommt irgendeine Pflegekraft und kennt den nicht, könnte aber eigentlich über eine schöne Datenauswertung sehen, wie das Ernährungsverhalten ist, wie der Krankheitsverlauf gewesen ist, wie das Aktivitätslevel gewesen ist, um dann einfach passgenau mit der Person umzugehen. Man erspart sich ja viel Biografisches und, sag mal, Interpretatorisches, sondern hätte halt eben effiziente Möglichkeiten, auch die entsprechenden Versorgungsplätze anzubieten. Das wäre eben aus Datengold zu schöpfen. Das wäre so der Ansatz, um das sehr positiv zu betrachten. Neben dem, das wäre jetzt mal so meine Frage, wie siehst du eigentlich, wenn man den Datenumgang sich so anschaut, die Situation, wenn es einfach Callcenter gibt, wo Ärzte drin sitzen, die halt eben dann zur Verfügung stünden, und weil wenn sich alles halt irgendwie verkleinert, weil der Kostenapparat doch sehr groß ist und man würde halt eben über mehr Telemedizin arbeiten, seid ihr da auch in strategischen Gesprächen, weil Krankenhäuser haben ja auch darüber Möglichkeiten, halt die Patient Journey halt gerade so vielleicht auch anders anzugehen.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir müssen uns alle darüber Gedanken machen, wie die Gesundheitsversorgung der Zukunft auch wirklich aussieht, und zwar nicht nur lokal, sondern eben auch dezentral, ne? Also wir wissen ja, dass beispielsweise die zentralen Notaufnahmen heute auch extremst missbraucht werden von Leuten, die einfach dorthin kommen, obwohl sie einfach nur Nasenbluten haben oder
keinen Platz beim Arzt bekommen haben.
Genau, keinen Platz beim Arzt bekommen. Ja. Ich muss gestehen, ich habe sowas, bevor ich im Gesundheitswesen tätig war, früher auch mal gemacht, weil ich einfach nicht besser belehrt worden bin, weil ich einfach nicht wusste, was für ein Angebot es gibt, weil ich einfach dieses Angebot, was auch damals schon zur Verfügung stand, und das fängt an mit Internetpräsenz, also irgendwelche Seiten, wo Informationsmaterial mir zur Verfügung gestellt wird, die richtigen Telefonnummern mir zur Verfügung gestellt werden. Das geht aber auch über, ich sag mal, ganz klassisches Marketing von der Regierung, ja, also die Strukturen und die Kampagnen da zur Verfügung zu stellen, womit sich jedes Unternehmen beschäftigt. Wie kriege ich meinen Mehrwert, den ich liefere, an den Endkunden? Und das müsste die Politik im Grunde auch machen. Wie schaffe ich es jetzt, unser Angebot, was wir auf so einer intersektoralen Ebene haben, eigentlich an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen? Das Thema Kommunikation im Gesundheitswesen.
Ja, und Individualisierung, ne? Oder? Also ich meine, wenn ich jetzt etwas raussuche, dann kriege ich allgemeine Informationen. Das ist nicht das, was ich für mich jetzt persönlich brauche. Ich kann mich jetzt groß informieren und sagen, komm, scheißegal, ich gehe einfach in die Notaufnahme. Jetzt ist das halt so. Das ist ja auch etwas, was man genügend liest. Jetzt letztens war doch auch, das hast du bestimmt mitbekommen, der brutale Übergriff von Menschen, die sich halt nicht gut behandelt gefühlt haben. Hast du das mitbekommen?
Tatsächlich nicht.
zum Neujahrswechsel Pfleger und Arzt stehen da, also so rumänische Typen wollten halt irgendwie, haben dann einfach die Leute da zusammengeschlagen im Krankenhaus. Also sagst du, wie, okay, es nimmt jetzt irgendwie Dimension an. Das ist ja eigentlich ein Aufklärungsdefizit, zu glauben, ich komme dahin, ich muss jetzt behandelt werden, ich habe Not, ich möchte weitermachen. In einer Welt, wo man sagt, abgesehen vom Personalmangel, laufen so die Versorgungsstrukturen nicht. Und diese kleinen Upan-Probleme, die dann mitbringen, die kann man auch vielleicht schon vor der Tür des Krankenhauses abfangen in kleinen Versorgungszentren oder durch ein gezielteres Angebot. Das wäre eben so ein Ding. Und das hat einfach gezeigt, wo wir jetzt eigentlich stehen, wenn Leute ihre medizinische Versorgung unbedingt brauchen, objektiv betrachtet unbedingt brauchen und nicht einer Triage unterlegen, wo es schon hinführt.
Ja, genau. Also das Thema, wie du es gesagt hast, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also individuelles Versorgungsmodell oder individuelle Versorgungskonzepte, weil möglicherweise der Besuch in der zentralen Notaufnahme gar nicht für mein Anliegen notwendig ist, das zu finden, aber dann eben auch kommuniziert zu bekommen, was es überhaupt gibt.
Wohin musst du?
Und genau, was ich auch selbst machen kann in erster Linie. Und dafür, muss man sagen, gibt es ja auch schon unterschiedlichste Telemedizinkonzepte. Die Kliniken führen immer mehr, sei es jetzt Digas, weitere Apps oder Ähnliches ein, um dies eben zu fördern. Aus meiner Sicht haben wir immer noch einen Knackpunkt darin, diese Themen, die es da bereits gibt oder Leistungen, die es da bereits am Markt gibt, auch an die Person zu bringen. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr denken wie ein Unternehmen, auch wenn das die Leute nicht gerne hören, weil im Gesundheitsbereich ist ja auch kein Unternehmen, ist auch nicht mit Kunden gleichzusetzen. Aber am Ende sind wir in unserem Privatleben viel, viel zukunftsgerichtete Themen gewohnt, bestellen bei Amazon über einen Klick und plötzlich geht das Gott sei Dank auch mit Medikamenten. Ja, warum? Weil sich jemand gedacht hat, die Medikamente in der klassischen Art und Weise müssen vielleicht nicht mehr über die Apotheke geholt werden, sondern können auch online geliefert werden. So, warum denken wir diese Konzepte nicht so, wie wir in unserem normalen Leben, nämlich wenn wir nicht krank sind, auch heute schon leben? Ne? Und gerade das Thema Krankheit, das finde ich, um nochmal auf das Thema Altenpflege zurückzukommen, wird tabuisiert. Also ich glaube, die Leute sprechen nicht gern darüber, was es bedeutet, krank zu sein oder auch alt zu sein und führt dazu, dass die Kommunikation da nicht fortgeschritten ist.
Siehst du eigentlich einen Trend darin, ich sage es jetzt mal einfach nur aus meiner Wahrnehmung, eine Alternative neben dem ganzen Schnarchnasentum und kleinen Schritten zu digitalisieren, Prozess zu verändern, Patient Journey, ist eben zu sagen, wir machen einfach viel mehr Wahlleistungssachen eben. Es gibt nämlich genügend Leute noch, die richtig viel Geld haben. Und um eine gewisse Überlebensstrategie zu entwickeln, muss ich einfach viel mehr auf Wahlleistungsstrukturen halt eben eingehen, um halt die Situation zu verbessern. Sonst wird die Kassenleistung, auch nur subjektiv wahrgenommen, nicht immer schlechter werden. Schrägstrich wird sie immer schlechter. Zumindest entsteht eine Lücke, wenn man sich Krankenhäuser anschaut, wo neu gebaut wird, dann wird was gebaut auf jeden Fall. Eben hochtechnologisierte Bereiche, in denen spezielle Operationen durchgeführt werden, meistens eher kosmetisch, werden ja nicht Geriatrien plötzlich gebaut, sondern halt eher Stationen, wo auch ein Servicepersonal rumläuft, wo alles halt eben refinanziert ist. Ist das ein Trend, auf den die Unternehmen setzen, um auch einfach natürlich eine wesentlich skalierbarere Einnahmequelle zu entwickeln bei diesem ganzen verkorksten DRG-Thema?
Ja, also ein Trend ist das allemal. Ich beobachte das auch, aber es ist, glaube ich, auch im Sinne der Patientenzentrierung ein ganz natürlicher Effekt. Denn wenn wir uns in die Lage des Patienten versuchen hineinzuversetzen, also im Sinne einer Persona vielleicht mal die Bedürfnisse von Patient X betrachten und von Patient Y, die ja durchaus unterschiedlich sein können. Also es ist was anderes, wenn ich ein junges Kind habe oder eine junge, sagen wir mal, eine Studentin vielleicht, um das Beispiel nicht so ganz extrem zu wählen, aber eine junge Studentin oder einen jungen Studenten habe, der jetzt plötzlich ins Krankenhaus reingeht mit einem, was weiß ich, Kniebruch oder so, ist was ganz anderes, als wenn ich eine 75-jährige alte Frau habe, die noch gar nicht aufs Handy schaut und hat ein ganz anderes Bedürfnis.
Es scheitert ja nur am Geld. Also worauf ich hinaus wollte, ist so, dass sich das so entwickelt und dass die Bedürfnisse besser abgedeckt werden können, dass man das auch in der Gesellschaft mittlerweile spürt, dass die Menschen bereit sind, ihre Bedürfnisse halt eben dann auch zu befriedigen, indem sie Sachen halt einkaufen. Also, wenn man es volkswirtschaftlich betrachtet, kann sich es halt nicht jeder leisten. Und in anderen Ländern, wenn wir ganz leise kurz sind, hört man das? Die lachen über uns schon tatsächlich in anderen Ländern, weil die natürlich halt 8000 Kilometer weiter sind mit verschiedenen Leistungen oder auch eben mit radikaleren Dingen, dass die Gesellschaft versteht, nein, wir kloppen jetzt keine neue Hüfte in eine 90-Jährige rein, sondern haben halt schon vorher nachgedacht oder stellen es halt eben als Eigenleistung in Aussicht. Also damit soll ja jetzt nicht jemand verprellt werden. Das darf auch nicht ethisch jetzt abrutschen, sondern man muss mal irgendwelche Pfeiler auch in das Gesundheitswesen setzen, an denen man sich zu orientieren hat. Zu sagen, es gibt eine gewisse volkswirtschaftliche Abdeckung, es gibt den Wahlleistungsbereich und eben halt auch für Krankenhäuser eine Möglichkeit, darin wirtschaftlich attraktiv unterwegs zu sein, anstatt dass halt eben der Medizincontroller des Krankenhauses ruft, von wem wir brauchen mehr Hüften.
Absolut. Also da gehen wir ja genau in diese DRG-Thematik rein, die ja jetzt auch gerade so verpönt wird. Also Entökonomisierung und Co., das sind ja genau diese Themen, die da gerade drauf eingehen. Abgesehen davon, der Punkt, auf den ich gerade eben nochmal hinausgehen wollte, warum betrachten wir den Menschen nicht als Individuum? Warum betrachten wir den Menschen nicht mit seinen Bedürfnissen, die er hat, die er reinkommt, und verstehen diese auch und richten sie danach aus? Im Endeffekt sind wir dann kein Krankenhaus mehr, wir sind ein Hotel möglicherweise. Wenn wir dann das Ganze mit dem Thema Prävention, mit nicht Krankeneinrichtungen, sondern Gesundheitseinrichtungen auch noch verbinden, dann haben wir ein viel zentralisierteren und bedürfnisorientierteres Leistungsangebot, was den Patienten viel mehr einbindet und auch mehr Transparenz gibt, als dass wir dem einfach irgendwas aufs Auge drücken. Und ich glaube, das fehlt uns heute auch noch in der Ausrichtung in der Klinik.
Ja, wenn man jetzt so ein Leitbild von einem katholischen Krankenhaus liest, so, ist aber der Mensch ganz schön im Mittelpunkt. Da wird auch individualisiert und alles. Aber eigentlich ist das totaler Quatsch, oder?
Also, tja, da möchte ich jetzt.
Das dachte ich mir. Ist auch in Ordnung so. Vielleicht noch eben, wenn wir so Richtung Ende blicken, noch das spannende Thema künstliche Intelligenz. Bei welchen Bereichen im Krankenhaus siehst du eigentlich Vorteile, wenn künstliche Intelligenz unterstützt? Also vor allem, wenn man nochmal die Patient Journey nimmt, da ist doch eigentlich ziemlich viel KI adaptierbar und kann viel vorbereiten.
Ja, ich würde eher fragen, wo sehe ich es nicht tatsächlich? Also, weil uns ist aufgefallen, also genau so eine KI-Patient Journey haben wir mal aufgezeichnet. Und ich glaube auch, natürlich ist das je aktuellen Ist-Status eines heutigen Klinikums, wenn wir das auf die heutige Sicht betrachten, ne? Auch nicht immer sinnvoll, überall KI einfach anzusetzen. Richtig. Weil die Basis da auch einfach nicht für gegeben ist. Also was gerade ja mit dem Krankenhauszukunftsgesetz passiert oder passiert ist oder passiert bis Ende 2025, ist, dass die Basisinfrastruktur gerade erst aufgebaut wird dafür, dass wir überhaupt Daten aufnehmen können, und mit diesen Daten kann dann KI irgendetwas machen. Ne? Aber die Use Cases von der Theorie, wenn wir diese Basis, also den Sockel für KI irgendwann mal aufgebaut haben, und das sind wir wieder bei dem Thema Daten, muss man leider sagen, wenn dieser Sockel aufgebaut ist, dann kann KI aus meiner Sicht jedem Bereich einen Nutzen und Mehrwert für jeden Stakeholder bringen. Die heutigen Anwendungen, die wir am Markt beobachten, zumindest seitens der Unity, aber auch ich persönlich, sind wirklich sehr begrenzt. Und zwar in der Anwendung begrenzt, nicht in den Ideen, weil die gibt es wirklich wie Sand am Meer. Also ich habe wirklich vieles schon in der Patient Journey von A bis Z gesehen. Sehr zentral ist da aktuell in der Diagnose, also wir sind genau die gesamte Diagnostik im Grunde im Behandlungsmanagement, aber auch in der Radiologie. Radiologie ist so, glaube ich, das einfachste Beispiel, KI in der Radiologie, weil wir mit Bilddaten natürlich schon seit eh und je arbeiten und wir beispielsweise jetzt konkret auch zwei oder drei konkrete Projekte zu KI in der Radiologie einführen, die wirklich die Mitarbeitenden entlasten, und zwar auch individuell entlasten. Also es ist nicht bei jedem immer die gleiche KI, die angewendet wird, sondern genau das, was an Patientenaufkommen und auch Fällen im Klinikum angewandt wird. Und ansonsten bin ich auch, also sehe ich auch den Tertiärbereich als total interessant an. Also sei es jetzt das Medizincontrolling, was ich damals revolutioniert haben wollte, wo jetzt wunderbare Anwendungen am Markt es gibt, die auch umgesetzt wurden schon und auch wirklich helfen. Und wenn wir dann verstanden haben, dass künstliche Intelligenz nicht uns wegrationalisiert, sondern uns hilft, unsere Dinge noch besser zu machen, damit wir Zeit für den Patienten und für die relevanten Dinge haben und nicht für Administration und Recherche, dann ist das der erste Schritt, den wir in Richtung KI gemacht haben. Und ich glaube, was danach noch folgt, ist für uns gerade noch unmessbar.
Aber es gibt halt eben schon Tendenzen, ne? Also das Thema Rationalisierung ist schon etwas, was auf jeden Fall so wie Furcht über dem Ganzen so liegt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, braucht man ja jetzt auch schon diese Transformatoren. Führung wäre da natürlich das zentrale Thema, die schon sagen, wie kann denn dein Berufsfeld, was du Person X gerade durchführst, Wie wirst du denn plötzlich damit umgehen, wenn der Prozess, wo du dich immer schön hinsetzt und das alles machst, wenn so die ersten 800 Meter schon weg sind von den 1000 und du plötzlich nur noch 200 Meter Arbeit von dem eigentlichen Beruf hast, den du jetzt seit 10 Jahren durchführst? Du darfst jetzt weiterdenken, was du mit der Zeit eigentlich tust, wenn du Daten schon, sag mal, vorausgelesen bekommst. Das wird ja eigentlich eher so der Punkt sein. Das heißt, das sind eigentlich auch kleine Schritte. Glaubst du, darin wird investiert, dass schon eben Berufsprofile gerade im Krankenhaus installiert sind oder auch in Führung investiert wird, schon mit technischen Helferchen, wenn man sie mal so ganz liebevoll bezeichnet, umzugehen, um auch einen Stationsablauf plötzlich anzupacken? Weil da fängt ja auch Veränderungen an. Das sind ja spürbare Veränderungen, wenn es kleine Schritte sind, aber haben große Wirkung.
Absolut. Also Digitalisierung und Veränderung ist Chefsache. Und aus meiner Sicht muss das Mindset bei den richtigen Personen in der Führung genau ganz, ganz oben verankert sein, damit alle mitziehen, damit alle auch das leben und spüren, was diese Führungskraft dann in ihnen vorlebt. Und dann können natürlich, wenn die erstmal gecoacht sind, wenn die ein Verständnis davon haben, was das für einen Mehrwert denen mitbringt, das Predigen und Vorleben und wir dann mit digitalen Botschaftern auf unterschiedlichsten Ebenen arbeiten, die dann die gesamte Truppe mit begeistern und mitreißen. Ich glaube, dann haben wir gewonnen. Was heute aber noch passiert ist, das Mindset wird verändert. Ich habe es ja auch schon gesagt, ich sehe diese Veränderung, aber sie ist noch nicht vollständig da. Und dafür müssen wir einfach weiter sorgen mit genau solchen Podcasts wie hier und mit weiteren Formaten, um die Leute da zu sensibilisieren.
Ja, finde ich genau richtig. Und du hattest, und das würde ich jetzt zum Abschließen gerne halt eben nehmen, bevor wir auf das Takeaway zu sprechen kommen. Aha. Du hast auch am Anfang häufiger den Begriff Naivität genutzt. Und der ist ja eigentlich immer irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert. Ich finde das immer gut auf jeden Fall, weil du hast halt keine Ahnung, hast ja einfach eine Vorstellung erschlossen und hast angefangen zu machen. Dadurch stellst du ganz andere Fragen, gehst ganz anders dran, bist viel erfreuter auch, plötzlich was zu entdecken, was dich wieder vor Herausforderungen stellt und lernst immer wieder dazu. Sind wir alle nicht naiv genug oder wie würdest du das jetzt so sehen, wenn man nur Naivität einfach nochmal...
Ja, also ich glaube, jeder wird irgendwann mal betriebsblind. Und was ich liebe, ist in meiner Arbeit zumindest, dass wir aus unterschiedlichen Branchen in der Beratung andere von außen mal in unsere Branche reinschauen lassen können. Und das ist für uns total erhellend, weil wir sehen, was wir die Jahre zuvor nicht gesehen haben oder Monate zuvor nicht gesehen haben, teilweise selbstständige Dinge, die uns auf der Hand liegen. Und ich glaube, wir können auch viel von anderen Branchen beispielsweise lernen. Automobilbranche ist da super, die mit Standards und zukunftsweisenden Trendthemen gerade total auf dem Vormarsch sind. Das ist aber auch die Industrie, die uns im Gesundheitswesen auch vorangeht. Ja, also da müssen wir uns einfach öffnen für. Und ich glaube nicht, dass wir aus einer Betriebsblindheit automatisch dann in eine Naivität wieder reinkommen. Das ist total schwierig. Das kriege, glaube ich, persönlich auch nicht hin. Aber eine gewisse Skepsis der heutigen Themen gegenüber würde ich immer behalten und immer noch eine andere Person draufschauen lassen, die gar nichts damit zu tun hat, weil die mich im Endeffekt nur bereichern kann.
Vielleicht ist dann auch eben, wenn ich es noch krönen darf, so im Circle of Growth ist so der Begriff Demut einfach so zentral. Vielleicht kann man das einfach ersetzen und sagen, immer demütig zu sein mit dem, was man hat, um wieder entdecken zu können und wieder neue Sachen zu erschließen. Vielleicht einen Strich drunter zu ziehen. Ich nehme eine sehr komplexe Thematik wahr. Ich finde, wir haben hier sehr viel Kraft der Veränderung, auch Mut fürs Krankenhaus gehört. Es ist auch schön, mit, ich sag mal, anfangs naiven, jetzt aber demütigen Menschen zu tun zu haben, auch langfristig, weil da geht was, das spürt man hier. Was kann man denn da nochmal den ganzen Schwung jetzt reinsetzen, den Zuhörern eigentlich mitgeben, Miriam, wie wird man denn erfolgreich, was würdest du den Menschen raten, wenn sie in ihren Job gehen, leidenschaftlich zu bleiben, was ist so deine Empfehlung?
Ja, also für mich bedeutet Veränderung nicht gleich die Welt zu verändern, sondern bei mir selbst zu starten.
Ja, sehr gut.
Und das geht gerade nochmal in eine vielleicht andere Richtung, als wir sie vorher besprochen haben, aber ich glaube, bei sich selbst zu starten und erst einmal mit seinem eigenen Mindset loszulegen, ist top. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen bei Führungskräften, die mit denen ich zusammengearbeitet habe, und so versuche ich das jetzt auch zu leben und zu prägen. Und was mich total geprägt hat, ich habe einmal eine Schulung gemacht zum Thema modern führen, ist das sogenannte Vokalprinzip. Warum Vokal? A-E-I-O-U. Ich würde es einmal durchgehen. A, Authentizität. Also sei authentisch, bleib du selbst und lebe auch das, was deine Werte sind. E, Empathie. Hab also für die Leute, mit dem, was du tust, was sie tun, aber vor allem auch eine Empathiefähigkeit, um einfach zu verstehen, warum sie vielleicht noch nicht so weit sind wie du oder warum sie möglicherweise in ihrem Bubble gerade gefangen sind. Was auch immer. Zeig Empathie. Sei empathiefähig. I, Integrität. Also steh für deine Werte ein. Hängt so ein bisschen auch mit Authentizität zusammen. Steh da drüber und hab auch deine Werte vor allem. O, Offenheit, da auch nochmal was Schönes, also Offenheit in Bezug auf Offenes, offen für Neues natürlich auch, aber auch die Balance zwischen Offenheit und Distanz als Mensch zu wahren. Also nicht immer den Leuten alles aufstülpen zu wollen, sondern auch wirklich zu sagen, okay, ich gucke mir das erst einmal an und gehe dann vielleicht mit einer offenen Initiative auf dich zu. Und O, die Unvollkommenheit. Und das finde ich also total schön als Abschluss, weil läuft heute einfach noch nicht alles. Ich bin auch noch nicht vollkommen und ich werde es wahrscheinlich auch nie sein, sondern immer das zu akzeptieren, dass wir alle unvollkommen sind und immer nur lernen und weiterlernen und Situationen, Prozesse, Strukturen unvollkommen und unvollständig sind. Und wenn man diese Akzeptanz gewonnen hat mit dem Vokalprinzip, dann ist man schon ein Stückchen weiter in Richtung Transformation.
Schöner Abschluss. Vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist, Miriam.
Sehr gerne. Dankeschön.
Für euch heißt es, wenn ihr mehr hören wollt, zum Pflegepapst auf allen sozialen Netzwerken, könnt ihr ihn finden und auf allen Streaming-Portalen auch den gerne Podcast hören. Bis dann. Tschüss zusammen.